sind nicht lauter unbeschriebene Blätter, sondern über all diesen Tagen des neuen Jahres steht Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in alle Ewigkeit. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir wollen so in dieses neue Jahr hineingehen und miteinander singen vom Lied 43, Jesus soll die Losung sein. Die Verse 1 bis 3, da ist noch ein Vers versteckt, der nur in Württemberg gesungen wird, der Vers 2a, den singen wir auch noch mit, also die vier Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Jesus Christus, dieses neue Jahr ist dein Jahr. Und wir wollen, dass über jedem Tag des neuen Jahres dein Name steht. Wir wollen dir danken, dass wir im Wissen um deine Macht und um deine unumschränkte Herrschaft, wir in dieses neue Jahr hineingehen können. Und dass wir die Sorgen jetzt auch bei dir ablegen und dich um deine Leitung und Führung bitten. Du weißt, was uns auch bedrängt. Viele von uns, die sind besonders umgetrieben im Blick auf Entscheidungen, auf Aufgaben, auf Nöte, die vor uns liegen. Und doch wissen wir, dass deine Wege wunderbar sind. Wir wissen, dass du jeden Tag, jede Minute dieses neuen Jahres füllen willst mit deiner Gegenwart. Und bitte gib uns auch Augen, dich zu erkennen, Ohren, dein Wort und deinen Zuspruch zu vernehmen und in jeder Lage in dir geborgen zu sein. Wir wollen dir nun in der Stille all das bringen, was uns beschäftigt. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Jetzt freuen wir uns, dass Lars Waldmann aus einer Cello-Suite von Johann Sebastian Bach zuerst eine Courante spielt und dann nach der Schriftlesung eine Sarabande. Ganz herzlichen Dank. Das ist so schön, wenn die jungen Leute ihre Gaben in den Dienst der Gemeinde stellen. Wir haben ja von Mose die Predigtreihe gehabt. Und es war für den jungen Josua nicht leicht, als der weg war, der bisher die Verantwortung trug und er in die viel zu großen Schuhe steigen musste. Ich möchte als Schriftlesung aus Josua 1 lesen, Vers 5 bis 9. Gott ist ja so freundlich, dass er in solchen wichtigen Lebensabschnitten, wo er Leute wegnimmt, die Verantwortung getragen hat, er junge Leute mit besonderen Gaben betraut. Und das steht auch hier. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen, und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Wir singen miteinander Jesu, geh voran auf der Lebensbahn 274. Unsere Losung zum neuen Jahr steht Johannes 16, Vers 33. Ich lese den ganzen Vers. Jesus spricht: Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es gehört zum Neujahrstag, dass die großen Leute dieser Welt, die Politiker, Reden halten. Interessant zuzuhören, wie sie die Zukunft sehen, wie sie uns Mut zusprechen, die Schwierigkeiten zu meistern. Manchmal mag das auch ein bisschen mitklingen, dass sie sagen: Sorgt euch nicht so. Ich sitze ja am Ruder. Mir könnt ihr vertrauen. Ich habe das alles gut im Griff. Ich erinnere mich an einen großen Staatsmann, der schon verstorben ist. Ich war damals Student, als Charles de Gaulle in Frankreich die Macht übernahm. Da waren große Unruhen und Charles de Gaulle hielt überall Ansprachen. Und wer das einmal miterlebt hat, damals hat man das Fernsehen nur über die Schaufenster der Elektrogeschäfte bewundern können. Da hatte man das noch nicht. Und da stand man da und hat die Nachrichten gespannt verfolgt. Und da war immer der Höhepunkt einer Rede, wenn Charles de Gaulle vor Hunderttausenden von Menschen sagte: Und wer rettet unser Volk in dieser verzweifelten Lage? Moi, de Gaulle. Das brach so heraus. Ich, de Gaulle. Das war's. Das war's. So kann ein Napoleon reden. Ich bin es. Aber nun haben wir ein Wort aus dem Mund Jesu. Ich habe die Welt überwunden. Ich möchte Sie jetzt bitten, an diesem Morgen das Ungeheuerliche überhaupt zu begreifen, was Jesus uns hier zumutet. So darf kein Mensch reden. Ich nehme das ja gerne zum Anlass, um Sie auch immer wieder darauf hinzustoßen, dass Jesus kein gewöhnlicher Mensch war. Das ist ja die Meinung der meisten, die sich Christen nennen um uns her, dass sie sagen, Jesus war ein guter Mensch. Na, ich meine, das war er ganz bestimmt nicht. So ein guter Alltagsmensch. Vielleicht ein bisschen hoch von Moral. Wie kann ein Mensch so etwas Unerhörtes sagen? Das sprengt ja jedes Maß. Und Jesus war doch so demütig. Jesus war doch so bescheiden. Jesus lebte doch so gern zurückgezogen. Auf der Seite, ohne großes Aufsehen. Er suchte doch nicht die Ehre der Menschen. Unsere jungen Leute beschäftigt das im Religionsunterricht sehr stark. Wo steht denn das in der Bibel überhaupt? Dass Jesus sich als Gottessohn, Messias und König angesehen hat? Eigentlich in jedem Wort. In der Bergpredigt, in allem, was Jesus sagt. So kann überhaupt nie ein Mensch reden. Das ist unverschämt, das ist anmaßend, das ist arrogant. Oder er ist es wirklich. Und so redet Jesus. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. Ich bin es. Wir müssen lächeln und sagen, Napoleon war es nicht und Hitler war es nicht und Gorbi war es nicht und wie sie alle heißen. Aber für uns ist das wirklich wichtig, am Anfang dieses Jahres, dass Jesus Christus vor uns steht. Und wir wollen wieder sagen, wie wir es neulich schon in einem Gottesdienst sagten, wir werden nie überhaupt nur entfernt die Größe Jesu mit unseren Worten beschreiben können. Das ist der Gemeinde Jesu noch nie gelungen. Es gibt ja Theologen, die behaupten, dass hätte die Gemeinde nur Jesus in den Mund gelegt. Ach, die Gemeinde zerrede doch immer die Ehre Jesu. Wir kommen gar nicht entfernt dazu, auch nur annähernd die Größe Jesu zu erfassen. In diesem neuen Jahr werden wir auch wieder leider von Kleinglauben, Zweifeln und Ängsten umgetrieben sein. Ich wollte, dass Sie ganz groß von Jesus denken, dass er vor ihnen steht in diesem neuen Jahr als der Herr, dass sein Wort zu ihnen redet, dass sie ihn in allen Tagen, in allen Stunden dieses neuen Jahres hören. Jetzt habe ich wieder meiner Gewohnheit treu zerlegt, damit wir einmal einzelne Dinge betrachten können. Das Wort ist so stark, so kräftig, so mächtig. Das Erste, was uns Jesus hier sagt, bleibt in der Welt. Bleibt in der Welt. Es mag ja für uns eine Versuchung sein, der Welt zu entfliehen. Christen haben immer wieder probiert, der Welt zu entfliehen. Wenn junge Leute zum Glauben kommen, ist fast das Erste, dass sie sagen, kann ich jetzt in den hauptamtlichen Dienst für Gott treten? Und dann muss man ihnen immer wieder sagen, halt mal, ihr müsst in der Welt Gott dienen. Bleibt, wo ihr seid, in der Schule, im Elternhaus, an der Lehrstelle. Dort ist der Platz, wo ihr euch bewährt. Es gibt ja gar keinen Fluchtweg. Dann sagen die anderen, aber bei mir im Geschäft ist das so schwierig, da sind so komplizierte Kollegen und da sind auch manchmal solche Anfechtungen. Das gehört für einen Christen gerade dazu. Darum sagt Jesus, ihr habt euren Platz in der Welt. Und er sendet seine Jünger in die Welt, auch mit diesem Wort. Es war ja immer ein Druckschluss, wenn man gemeint hat, man könne der Welt entfliehen, indem man etwa ins Kloster geht. Da ging es manchmal sehr weltlich zu, furchtbar weltlich sogar, teuflisch. Und wir kennen das auch, wenn wir sagen, ich ziehe mich auf mein eigenes Inneres zurück. Wenn ich nur in die Stille gehe, dann bricht aus meinem Inneren oft so viel heraus an Schmutz und unreinem und bösen Gedanken und Leidenschaft und Hass. Ich kann der Welt nicht entfliehen. Ich bin in der Welt drin. Was meint denn Jesus, wenn er von Welt redet? Das ist wichtig, wenn wir die Jahreslosung richtig verstehen wollen. Die Welt ist wunderschön. Ich liebe das jetzt am Jahreswechsel, wenn wir so schöne Kalender geschenkt bekommen. Vom Drogisten und vom Apotheker und einer um der andere zeigt uns die Schönheiten der Welt. Haben Sie auch so einen schönen Schweizer Kalender oder Alpenbilder? Ach, ob das Winter oder Frühjahr oder Herbst ist, alles herrlich und Sommer. Und Sie haben dann so schöne Dias in den Kästen, wo die ganze Welt leuchtet in den Farben. Das hat ja Jesus nicht gemeint. Die Welt ist von Gott geschaffen, die Welt ist eine Gabe, die wir gebrauchen dürfen. Die Welt ist ein großes Geschenk, wir wollen sie richtig benutzen, so wie unser Leib ein Geschenk ist. Aber dann hat ja dieses Wort Welt plötzlich noch eine andere Bedeutung, eine ganz andere Bedeutung. Man redet ja bei uns bewusst von der Weltanschauung. Was ist eine Weltanschauung? Und da sagen wir, das ist nur das äußere Bild, die Schönheit der Welt, die uns entgegenleuchtet. Dahinter steht in dieser Welt etwas, was uns erst im Lauf der Zeit richtig bewusst wird. Das sieht man am Anfang noch gar nicht. Und das hat uns erst Jesus aufgedeckt. Und dieses Wort hat er gesprochen am Anfang seines Passionsweges. Darum ist das eigentlich ein hartes Wort zum Jahresbeginn. Da spricht Jesus vom Hass der Welt. Die Welt hasst uns doch nicht. Doch die Welt hat einen fanatischen Hass gegen Jesus. Die Welt hasst euch, sagt Jesus, weil sie mich hasst. Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Die Welt kennt ihn nicht, die kennt Jesus nicht. Die versteht Jesus nicht, die versteht alles, die versteht Kirche. Die versteht Religiöses, aber sie versteht Jesus nicht. Und es bleibt ein unversöhnlicher Gegensatz zwischen der Welt in ihrer letzten Tiefe und dem, was Jesus bringt. Sie können das gerade in diesem 16. Kapitel oder den ganzen Abschiedsreden Jesu immer wieder sehen, wo Jesus von diesem Wesen der Welt spricht, in das er seine Jünger sendet. Und dann im hohepriesterlichen Gebet hat Jesus nochmal verdeutlicht, ich bitte dich, Vater, nicht, dass du sie bewahrst vor der, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen, nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst. Sie müssen drin bleiben, die Seinen, aber bewahrt werden vor dem Übel. Und deshalb ist es unausweichlich, dass wir in der Welt auch ganz bedrückende Erfahrungen machen. Die Angst, von der Jesus spricht, das ist ja immer diese letzte Existenznot, wo uns die Luft abgedrückt wird, wo wir nicht mehr atmen können, die Todesangst. Und was ist denn das bei Jesus-Jüngern? Jesus meint doch, dass die Jesus-Jünger Angst haben, dass ihnen in der Welt der Glaube aufhört, dass sie nicht das durchstehen, dass sie nicht die Anfechtungen aushalten können, dass der Weg zu lang wird. Und jetzt wissen Sie doch alle heute Morgen, wir haben alle so Leute um uns her, wo wir das direkt spüren, wo man sagt, das geht gar nicht mehr. So viel Leid, so viel Last. Dieses Wort, Johannes 16, Vers 33, ist mit mir ganz eng verbunden durch einen Freund, einen Kollegen, der dieses Wort einmal ausgelegt hat. Es spielte sich alles im Zeitraum von etwa 4 Wochen ab. Zuerst hatte ich bei einem Jugendtreffen bei ihm zu sprechen in der Nähe Biedenkopfs. Es war so schön in seinem Haus, hatte einen blühenden 14-jährigen Sohn. Und nach dem Jugendtreffen setzte er sich so fröhlich ans Klavier und hat das Lied gespielt, solange mein Jesus lebt. Und 8 Tage später geschah es, dass der Vater seinen Sohn sucht. Kam nicht nach Hause, abends um 9:30, er fährt los, er war im Freibad. Und dort vor dem Freibad sieht er einen Auflauf von Polizei und er hört einen Unfall, einen Todesfall. Und der Vater hat seinen Sohn identifiziert nur an der Badehose. So furchtbar verstümmelt war der 14-jährige Junge. Und dieser Vater hat dann 3 Wochen nach diesem Unfall in Königsfeld in einem christlichen Erholungsheim über dieses Wort gesprochen. Und das ist für mich unauslöschlich verbunden, wie dieser Vater von der Welt sprach, von der Welt, die uns wirklich den Glauben rauben will, die Jesusfreude wegnimmt, wo fast alles zugedeckt ist, noch das Spielen am Klavier, solange mein Jesus lebt. Und Sie können das in Ihrem Leben bestätigen. Nicht, dass ich Ihnen jetzt das Dunkel in diesem kommenden Jahr vormalen will. Gucken Sie doch die Fernsehnachrichten an. Wenn Sie dort die Leichen in Kroatien sehen, wenn Sie doch die Verhungernden sehen der Welt, wenn Sie das Seufzen der Elenden hören, gehen Sie heute Mittag auf eine Pflegestation im Altenheim, wo die Alten sagen, warum darf ich nicht sterben? Es gibt so viel unendliche Not der Welt. Wenn Sie die Enttäuschung sehen, wo Menschen erleben, wie der Liebesbund der Ehe zerbricht, wo andere erfahren, wie böse Menschen ihnen alles in den Weg legen. Jesus sagt, da sende ich euch hinein in die Welt. Eine Welt, die uns oft unheimlich ist, die auch in ihrer Jesusfeindschaft uns bis zum Letzten zerbrechen kann und zerbrechen will. Aber jetzt sagt Jesus noch was. Lebt im Sieg, in meinem Sieg, lebt im Sieg Jesu. Es ist kein deprimierendes Wort. Es ist kein deprimierendes Wort. Es ist kein trauriges Wort. Es könnte jetzt so klingen. Aber ich denke immer wieder, es ist gut in unseren Gottesdiensten, dass Sie wissen, wir reden auch nicht von einem Wolkenkuckucksheim. Wir reden von unserem Leben mit seinen ganzen Nöten und schweren Belastungen. Und jetzt sagt Jesus, ich habe diese Welt überwunden. Genau diese Welt mit ihren ganz feindlichen Attacken hat Jesus ausgehalten auf seinem Passionsweg. Wie wurde ihm das schwer, wie einer seiner Allergetreuesten ihm den Kuss auf die Wange drückt und sagt, gerade noch einen Kuss nimmst du. So falsch ist die Welt und er muss durch erleben, wie seine Freunde sich alle in Sicherheit bringen. Und er geht durch diese grausame Nacht der Passion, der Lüge, des Hasses, der Schmerzen und des Leidens. Wie kann man denn überwinden? Jesus, wie hast du denn das gemacht, das Überwinden? Das interessiert uns doch, weil uns oft so bange ist vor unseren eigenen Bewährungen, die wir noch vor uns haben. Sie wissen es doch aus dem Evangelium, wie Jesus in Gethsemane gebetet hat. Er war eins mit dem Vater. Überhaupt kann man da viel lernen, wie Jesus gesiegt hat. Er hat sich viel an den Vater gewandt. Hat gesagt, Vater, was aus deiner Hand kommt, das akzeptiere ich. Ich will nichts aus der Hand des Teufels haben. Was du zulässt, das wird mir nicht zum Schaden werden. Er wollte treu bleiben im Gehorsam. Das ist auch für uns wichtig. Treu bleiben im Gehorsam. Er ist nicht vom Wort der Schrift gewichen.
Man hat ja in diesen Jahren einen neuen bösen Begriff gefunden, mit dem man die Bibeltreuen treffen kann. Und da hat man dieses Wort genommen, das keiner von uns für sich selber gewählt hat, sondern das eigentlich nur für den Ayatollah Khomeini galt, ein Fundamentalist. Und man hört es jetzt immer mehr auch in den Kirchenblättern. Bist du auch so einer, der auf dem Fundament steht? Ich will auf dem Fundament Jesu stehen. Ich will beim Wort bleiben. Und Jesus hat gewusst, dass das Wort ihm bis in die Todesstunde hinein den Halt gegeben hat. Da hat Jesus Psalmen memoriert. Merken Sie sich für den Dienst, den Sie bei Sterbenden tun. So kann man die Welt überwinden. So kann man Anfechtungen durchstehen. Und gucken Sie nochmal genau drauf, wie Jesus die Welt überwunden hat. Leider ist es ja bei uns immer wieder so, dass wir in den Krisen unseres Glaubens, wenn die Welt anfängt, uns zu verklagen, uns unter Druck nimmt, dass wir dann weltlich reagieren. Wir brausen auf, wir klagen an, wir schimpfen los. Wissen Sie doch, da habe ich auch Temperament. Also los, und jetzt sind wir alle so. Die Kirche hat ja immer wieder die Mittel der Welt genommen. Das waren immer ihre schwächsten Stunden. Auch in den Christenverfolgungen. Als die Christen sich wehrten, waren sie plötzlich machtlos. Wie hat es denn Jesus gemacht? Er hat nicht wieder gescholten, als er gescholten ward. Er stellte es dem anheim, der da Recht richtet. Er hat es vor Gott hingelegt. So hat er die Welt überwunden. Er hat ja nicht die Mittel der Welt gebraucht. Das ist für uns wichtig in diesem neuen Jahr, dass wir in der Kraft Jesu überwinden. Er braust nicht auf, er rächt sich nicht, er klagt nicht an, aber er hat gesiegt. Und er hat diese Welt überwunden. Das ist wunderbar, wenn wir das lernen, was Glaubenskraft ist, im Sieg Jesu stehen. Nun brauchen wir den Sieg nicht erst erkämpfen, wie ihn einst Jesus in seiner Passion erkämpft hat. Sondern wir dürfen in jedem Tag des neuen Jahres rechnen, Jesus hat gesiegt. Er ist der Ostersieger. An jedem Sterbebett, wo wir stehen, wissen wir, Jesus ist größer. Und er redet auch dort, wo wir nicht mehr reden können. Und wir wissen, dass er uns hält, auch dann, wenn alles aufhört, für uns hier in dieser Welt. Wir dürfen das an den Krankenbetten sagen. Manchmal sagen sie, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Doch, das sollen sie sagen. Jesus ist da, er ist größer. Und je schlichter sie das sagen, je unbekümmerter, je natürlicher, umso besser ist es. So müssen wir das sagen, im Sieg Jesu leben. Lebt im Sieg Jesu. Er hat die Welt überwunden. Ich dachte, ich soll das Ihnen heute einmal auch an einem Lebensbild wieder zeigen. Wir haben ja so viele im Bücherschrank stehen, oft greifen wir gar nicht mehr danach. Ludwig Nommensen, der Sohn des Schleusenwärters in Nordstrandisch-Moor, er ist ja genau in dem Jahr geboren, als damals in Sumatra 1834 zwei mutige amerikanische Missionare, Leisen und Manson, von den Batak ermordet wurden. Das war ja auch für diese Missionare schwer. Sie sind im Namen Jesu hinaus und haben mit seinem Sieg gerechnet und sind umgekommen. Die Batak waren so grausame Kopfjäger, es war so gefährlich, dorthin zu gehen. Ludwig Nommensen wurde ja von den Missionen abgelehnt, er war durch einen schweren Unfall als Kind von den Ärzten abgeschrieben, aber Gott hat ihn beglaubigt und befähigt. Und Nommensen kam dann nach Sumatra. Die Kolonialverwaltung wollte ihn nicht. Sie hat ihn dort gar nicht haben wollen. Und die Einheimischen haben gesagt, du kannst hier kein Haus bauen. Es wird dir niemand helfen. Es wird dir niemand Holz geben. Nommensen sagt, und ich bin da, weil Jesus da ist. Dann kam der Häuptling und hat gesagt, mein Freund, ich gebe dir ein Bild. Wenn du ein Reiskorn vor eine Hühnerschar wirfst, dauert es nicht lange, die Hühner kommen und picken das weg. Verstehst du, was ich dir sage? Es war deutlich, unter Kopfjägern. Wenn du als einzelnes Reiskorn unter Hühnern bist, du wirst dich nicht wundern, dass du bald weg bist. Und Nommensen sagte, ich werde so lange bleiben, wie mein Herr will. Man hat ihn vergiftet. Er hat von diesem vergifteten Essen gegessen, aber nur sein Hund, der das Ende aß, ist davon gestorben. Und dann setzten damals diese Zauberpriester auf das letzte Mittel. Sie machen einen großen Tag am Toba-See. Tausende von Menschen kommen zusammen. Und es wird in all den Dörfern die Nachricht weitergegeben, der weise Tuang wird ermordet. Mommensen ist einer der Ersten, der an diesem Morgen aufbricht zum Toba-See. Ohne Angst. Die Leute sagen, bleib doch zurück, versteck dich. Sagt, ich versteck mich nicht. Und oben sieht man die Tausende schon in dieser ungeheuren Emotion, in dieser ganzen Begeisterung, wie es das Heidentum dann hat. Und dann tritt einer vor, der in der Ekstase brüllt, die Götter wollen ein Opfer. Und zuerst wird ein Batak geopfert, hingerichtet. Und wie sie dieses Blut verspritzen, schreit dieses Medium in seiner, unter der Macht der dämonischen Geister, wir wollen jetzt den Tod des weißen Tuang. Tausende von Menschen in Begeisterung rundherum. Nommensen tritt in die Mitte des Platzes und sagt, was er redet, ist nicht von Gott. Ich komme von Gott. Gott will keine Opfer. Gott will dieses Blut nicht. Gott will Frieden. Und totenstill und er predigt und ein Jahr später werden die ersten getauft. Was heißt im Sieg Jesu leben? Was sind wir doch für feige Leute? Wir rechnen gar nicht mehr damit, dass Jesus da ist. Wir machen Kompromisse und sagen, in der Welt muss man eben auch als Christ mit den Wölfen heulen und man kann das nicht so genau machen. Nein, wir sollen mit Jesus rechnen, mit seinem Sieg rechnen. Nicht bloß im Angesicht des Todes, sondern auch in den vielen Versuchungsstunden unseres Lebens, wo uns der Teufel in den Ungehorsam, in die Sünde hineinziehen will. Lebt doch im Sieg Jesu. Und noch das Letzte, hab Mut. Also bleibt in der Welt. Sie merken jetzt, wie wichtig das ist, dass wir einmal die Worte für sich betrachten. Bleibt in der Welt, das ist euer Platz. Ob ihr im hauptamtlichen Dienst seid, so wie es unsere Missionsmitarbeiter erleben, da haben sie bestimmt genauso die Welt als Versuchung vor sich. Lebt im Sieg Jesu und dann habt Mut. Das Wort Trost ist bei uns leider abgegriffen. Trost ist jedenfalls im Verständnis vieler Leute etwas, was man so eben daher babbelt. Wahrscheinlich ist das dann auch so in der Meinung der Leute, dass sie immer wieder denken, da will eben einer vertrösten. Darf ich Ihnen mal sagen, ich wollte gern vertrösten können. Mit irdischen Dingen kann ich niemanden trösten. Ich wollte gern richtig vertrösten auf die Ewigkeit. Das wäre schön. Dass ich da, wo es gar keine Antwort mehr gibt, sage, wir freuen uns auf die himmlische Heimat, wo alles Leid und alle Tränen zu Ende sind. Ich will das Wort vertrösten nimmer negativ im Munde führen. Das ist was Großes. Jesus hat tatsächlich vertröstet. Den schlimmsten Angriff gegen diese christliche Botschaft der Ewigkeitshoffnung, Freude auf den Sieg Jesu, das haben ja die Marxisten auf ihre Fahnen geschrieben. Ludwig Feuerbach, wenn er gesagt hat, die Christen, die wollen da immer bloß aufs Jenseits starren und wir müssen wieder Kandidaten und Studenten des Diesseits werden und nicht Kandidaten des Jenseits. Das ist eigentlich lustig in unseren Tagen, wo man wieder die alten, es sind noch ein paar alte Leute, wie viel, 18 oder 20, die als noch in Moskau demonstrieren mit der roten Fahne, dass die kommunistische Ideologie so schnell zerbrochen ist. Vor ein paar Jahren, ich weiß noch, wie da mal einer einen Vortrag gehalten hat und gesagt hat, die Lehre des Marxismus beruhe auf lauter Irrtümern, volkswirtschaftlichen Irrtümern, auf Irrtümern, die in der Geschichte sich als falsch erwiesen haben. Dann haben Leute gesagt, so einfach darf man sich's nicht machen. Am Raum der Kirche noch. So hat man den Marxismus bewundert. Und heute sagen selbst ehemalige führende Marxisten, es war ein großer Betrug. So führen uns menschliche Ideologien in die Irre. Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. Und wir genieren uns, wo wir doch von Jesus Sieg wissen. Wir hängen doch nicht einer menschlichen Ideologie an. Genieren Sie sich's vor dem Grauen des Todes, vor den Schrecken der Krankheit, den angefochtenen Zweifeln einfach zu sagen, Jesus lebt, ich freue mich, dass er da ist und dass ich ihm gehöre. Sagt Jesus, seid getrost. In der guten Nachricht der modernen Übersetzung ist das ein wenig flotter übersetzt. Nicht ganz wortgetreu, aber im Sinn ganz richtig getroffen. Ich habe gesiegt. Die Welt hat verloren, steht dort. Statt seid getrost. Ich habe gesiegt, die Welt hat verloren. Wir sollten in diesem neuen Jahr mutiger sein, im Sieg Jesu leben, den Sieg Jesu verkünden, das überall weitersagen und alles, was uns aufgetragen ist, in diesem Jahr fröhlich angehen. Vielleicht hat es ein wenig ernst geklungen. Es macht nichts aus. Es ist trotzdem eine große Freude, eine Riesenfreude, dass alles, was wir im Namen Jesu beginnen, der Anfang einer großen Siegesgeschichte ist. Auch dieses neue Jahr 1992. Der Herr segne Sie. Amen. Nun singen wir das schöne Lied von Philipp Spitta, Ich stehe in meines Herrn Hand. 306, die ersten beiden Verse und den fünften. Wir wollen beten. Herr, du machst uns Mut, auch da, wo sich bei uns das Herz verkrampft. Wir sind manchmal so scheue Leute und haben Angst vor so vielen Aufgaben, die uns in den Weg gelegt sind. Doch das macht uns fröhlich und mutig, wenn wir wissen, du gehst voran und wir dürfen in deinem Sieg leben. Wir dürfen auch durch dieses neue Jahr gehen und viel tausendfach deine Auferstehungskraft entdecken und erfahren. Wir leben von deinen Wundern und wollen das jetzt auch erbitten für die, die traurig sind. Menschen, die im Leid sind, erbarme dich ihrer. Du kannst zu ihnen reden. Menschen, die schwermütig und ohne Hoffnung sind, die nicht mehr weiter wissen. Wir denken an die Alten in den Altenheimen und in den Pflegeheimen, auch an die, die auf dem Sterbelager liegen. Erbarm dich ihrer und gib ihnen deinen Frieden, so wunderbar, wie du ihn geben kannst, höher als alle Vernunft. Und wir möchten auch bitten für die Aufgaben in Beruf, Familie, Verwandtschaft, in Volk und Vaterland, wo du uns hineingestellt hast, dass wir hier deine Zeugen sein können. Wir bitten dich auch für den Dienst unserer Gemeinde, für unsere ganze Kirche. Wir bitten dich für alle, die Verantwortung tragen, dass die Leidenden ihre Entscheidungen nicht aus Taktik treiben, sondern im Gehorsam gegen dich. Und gib doch in unserer Kirche ein neues Hören auf dich und dein Wort allein. Und wir bringen dir die ganze Not dieser friedelosen Welt. Erbarm dich der großen Not und zeig uns, wie wir in deinem Namen Zeichen der Liebe setzen können, und segne alles, was wir mit einfachen Mitteln probieren zu tun. Wo du segnest, gibt es vielfältige Frucht. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt singen wir noch die zwei Verse von dem Anfangslied 43, die Verse 4 und 5. Sonntag ist wieder Gottesdienst und am Erscheinungsfest, am Montag, wird Martina Bastian unter uns sein, die als Bibliothekarin ja schon zwei Tage später fliegt nach Elfenbeinküste und dort an dem Seminar in Yamoussoukro arbeiten wird. Ich bin sehr froh, dass sie sich wieder senden lässt. Sie war ja viele Jahre draußen und wir wollen, obwohl sie von ihrer Heimatgemeinde ausgesandt wurde, da doch in unsere Gemeinde auch das in der Mitte des Gottesdienstes stellen, auch einiges hören von der Weite der Weltmission. Viele von Ihnen erinnern sich vielleicht noch an die Martina Bastian. Sie hat auch die Begabung, sie spricht Französisch und das sind die gesuchtesten Leute heute, weil 17 Länder Afrikas nur die französische Sprache als Behördensprache haben. Und es ist auch schön, wenn wir als Gemeinde weiterhin hinter ihr stehen. Es ist immer wieder etwas Großes, wenn junge Leute hinausgehen und dann für 3 Jahre Adieu sagen und sich senden lassen. Am Erscheinungsfest ist eigentlich von der Kirchenleitung das Opfer festgelegt für das südwestdeutsche Missionswerk, Ems genannt in der Vogelsangstraße, also für das kirchliche Missionswerk. Jetzt würden wir einfach dieses landeskirchliche Opfer der Kirchenleitung auf den heutigen Tag vornehmen, damit wir dann im Erscheinungsfest für die Martina Bastian und ihren Dienst unsere Opfergaben geben können. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.